Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Wenige Wochen vor der Eröffnung der Documenta 15 haben wir in den Zeitfragen ein Feature über die Anfänge der Documenta in den 50er Jahren gesendet. Kann man in unserer DLF-Audiothek übrigens noch nachhören. Da ging es um die NS-Vergangenheit der damaligen Documenta-Macher. Nun sind Jahrzehnte der Aufarbeitung ins Land gegangen. Wir haben uns aus den Fängen von Hitlers Schergen befreit. Und dann das. Der Eklat um drastische antisemitische Karikaturen, die aus dem Propagandaministerium des Josef Goebbels hätten stammen können. Nicht Documenta 1, sondern Documenta 15. Arno Orzesek hat sich über die bittere Ironie dieser Geschichte Gedanken gemacht.
Kontrafaktische Mutmaßungen über den Verlauf der Geschichte sind immer heikel, aber so viel darf man unterstellen. Das Wimmelbild People's Justice, das wegen antisemitischer Elemente im Mittelpunkt des aktuellen Documenta-Skandals steht, es wäre auf der ersten Documenta 1955 auf keinen Fall gezeigt worden. Und warum nicht? Vor allem, weil im damaligen Organisationsteam der Documenta nicht weniger als 10 von 21 Personen eine gezielt verschwiegene, braune Vergangenheit gehabt haben. Berühmt ist der Kunsthistoriker Werner Haftmann, der intellektuelle Kopf der ersten Documenta, von dem man heute weiß, dass er als Partisanenjäger der Wehrmacht an Folterungen und Erschießungen beteiligt war. Propaganda im Stil des Nazi-Hetzblattes Der Stürmer, wie sie die indonesische Künstlergruppe Taring Padi in ihr Wimmelbild integriert hat, hätten Haftmann und Co., aber auch deren unbescholtene Mitstreiter, bereits im Vorfeld aussortiert. Denn die Documenta sollte ja einen herausragenden Beitrag zur kulturellen Neugründung des Landes leisten. Sie sollte zeigen, dass die Bundesrepublik das geläuterte Gegenteil des Dritten Reiches ist. Die vormals von den Nazis als entartet gebrandmarkte Kunst wurde nun als moderne Kunst rehabilitiert. Jedoch mit einer eklatanten Auslassung. In Kassel waren keine Werke jüdischer Künstler und Künstlerinnen zu sehen, und zwar weil sie, außer im Falle Marc Chagalls, gar keine moderne Kunst geschaffen hätten, so Haftmann. Eine ungeheuerliche Behauptung. Folgt man der Kunsthistorikerin Julia Voss, wollte Haftmann in Wahrheit die Auseinandersetzung mit der Verfolgung und Ermordung jüdischer Künstler vermeiden und so seine Biografie reinwaschen, vor sich selbst und der Öffentlichkeit. Nicht weniger infam war, dass er ausgerechnet Bilder von Emil Nolde für dokumentartauglich hielt, obwohl ihm, im Gegensatz zum großen Publikum, der glühende Antisemitismus Noldes bekannt war. Haftmann wusste Bescheid und schwieg. Der neue Geist, der von Kassel her durchs Land wehen sollte, er war zweifellos neu, aber mit ihm wehte zugleich noch die alte Gesinnung. Heute, fast 7 Jahrzehnte später, nach der ebenso langwierigen und quälenden wie auch produktiven Aufarbeitung der deutschen Geschichte, ist das entschieden anders. Das hiesige Leitungsteam der Documenta 15 hat keine braune Vergangenheit zu verbergen. Niemand unterstellt ihm latenten Antisemitismus oder gar das absichtsvolle Einschmuggeln der später abgehängten Werke. Es ist, gewissermaßen umgekehrt, gerade die unbedingte Weltoffenheit, die Documenta in die Bredouille geführt hat. Unfreundlicher formuliert, indem das Leitungsteam unter Ausrufung schicker Theorievokabeln globaler Süden, Postkolonialismus, Kollektivität, Inklusion und so weiter die inhaltliche Gestaltung der Kunstschau auf das indonesische Künstlerkollektiv Ruan Grupa übertrug, glaubte es sich unangreifbar zu machen, de facto aber stahl es sich aus der Verantwortung. Mit fatalen Folgen. 1955 hatten Haftmann und Co. die Werke jüdischer Künstler bewusst ausgeschlossen. 2022 verdrängt das im wahrsten Sinne des Wortes verantwortungslose Documenta-Team die jüdisch-israelischen Künstler selbst. Sie dürfen in Kassel keine Rolle spielen, anders als viele Sympathisanten des israelfeindlichen BDS. Und nicht nur das. Als der Skandal um die antisemitischen Tendenzen hochkochte, zeigten die ersten, auffallend halbherzigen Entschuldigungen, Ruan Grupa und Taring Padi konnten oder wollten den Grund für die krasse öffentliche Erregung zunächst gar nicht so richtig verstehen, sei es mangels vertiefter Kenntnisse der deutschen Geschichte und des Holocaust, sei es aufgrund selbstbewusster Ignoranz. Bei den Entschuldigungen wurde mittlerweile stark nachgebessert. Die Irrfahrt der Documenta 15 ist dadurch aber nicht aufzuhalten. Der Philosoph Peter Sloterdijk meinte, die Empfindung des Unrechts im vormaligen Zentrum, sprich in den Ländern der ehemaligen Kolonisatoren zu leben, sei hier so stark, dass man lieber Interpretation erleidet als ausübt. Unphilosophisch könnte man umformulieren, lass die mal machen, wir halten uns da raus. Für die Dokumentarleitung mag das stimmen. Andererseits gab es noch nie so viele publizistische Attacken auf den Postkolonialismus und das Konzept des globalen Südens wie in diesen Wochen. In der Zeit, der SZ und der Taz nicht weniger als in der konservativen Presse. Wie es scheint, erreicht die Documenta 15 das Gegenteil von dem, was sie wollte. Das Misstrauen wächst. Die postkoloniale Bewegung kann sich zunehmend weniger dem Verdacht des strukturellen Antisemitismus entziehen. Die Ironie der Geschichte könnte darin liegen, dass das alles eigentlich ganz gut so ist, was die Documenta 15 zu einem folgenreichen und letztlich erfolgreichen Misserfolg machen würde.